Ungefährliches Halbwissen, the last missing podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein, schuppdidu.
Was haben wir im Kopf und nichts anderes.
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Ja, eine neue Woche ist wie ein neues Leben.
Ja, wenn es gut läuft, mit frischer Windel.
Hallo Paul.
Hallo Hinrich.
Sehr geehrte Leute. Ich muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Ich habe von dir mal gelernt, sauber sediert sind die Grundsätze der menschlichen Pflege.
Ja, das ist, sage ich mal, ein wichtiger Lehrsatz im Bereich Altenhilfe. Mhm. Geht aber auch woanders.
Okay.
Ja. Ja. Fühlst du dich sauber sediert?
Ich habe Hunger. Dann, ich bin auch zu wenig sediert.
Ja.
Sauber, ja.
Ja, ja.
Naja, man tut, was man kann.
Den Umständen entsprechend.
Genau.
Für mich reicht's.
So. Genau. Mhm. Ja. Apropos kluge Sprüche, darf ich dir noch einen um die Ohren hauen? Ich weiß, du kennst ihn.
Na.
Ich unterscheide vier Arten.
Ja.
Es gibt kluge, fleißige, dumme und faule Offiziere. Mhm. Meist treffen zwei Eigenschaften zusammen.
Mhm.
Die einen sind klug und fleißig, die müssen in den Generalstab. Die nächsten sind dumm und faul. Sie machen in jeder Armee 90% aus und sind für Routineaufgaben geeignet. Wer klug ist und gleichzeitig faul, qualifiziert sich für die höchsten Führungsaufgaben, denn er bringt die geistige Klarheit und die Nervenstärke für schwere Entscheidungen mit. Hüten muss man sich vor dem, der gleichzeitig dumm und fleißig ist. Dem darf man keine Verantwortung übertragen, denn er wird immer nur Unheil anrichten.
Bismarck?
Später?
Später. Aber wir reden über ein Militär oder
ja, absolut reden wir über ein Militär, ja. Den höchsten Militär seiner Zeit.
Pershing.
Nee, ein Deutscher. Kurt Freiherr von Hammerstein-Egfort.
Oh ja, ach ja, richtig, ja. Daher kenne ich es ja auch, natürlich. Ja,
genau, war deutscher General bis 1934, Chef des damals Generalstabs der Reichswehr, darf man da so nicht nennen, sondern das hieß dann noch anders, glaube ich.
Nein, Reichswehr.
Der Reichswehr schon, Generalstab ist das Problem. Ich glaube, aufgrund Versailler Vertragsbestimmungen durfte man es nicht so nennen. Dann ja im passiven Widerstand, wenn man so sagen will, oder zumindest nicht vereinnahmt hat lassen. Ich empfehle ein Buch, was du mir mal geschenkt hast.
Ja.
Nämlich Hammerstein oder der Eigensinn.
Ja, großartiges
Von Herrn
Werk.
Enzensberger.
Ja.
Und da kam mir dieses Zitat unter. Und ich finde, nur weil man es jetzt hier auf Offiziere bezieht, muss es nicht falsch sein.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, ich kannte es und ich wusste nicht mehr, wohin. Ja, auf jeden Fall. Großartiges Buch, auch Enzensberger, der im Übrigen noch lebt, uralt.
Nein.
Ist gerade tot?
Ja.
Ah, okay.
Also ich will ihn jetzt nicht tot reden.
Nein, das sollten wir nicht tun.
Ich meine, vor ein, zwei Jahren.
Ah.
Uralt, ja. Enzensberger, ja. Wie heißt der denn?
Hans Magnus,
genau. Nee, der ist verstorben. Ich bin mir da sehr sicher. Ich google das weiter.
Ja.
2022, genau. In München verstorben.
Jetzt verrätst du den Leuten, wann wir aufnehmen.
2022? Ja. Der wird 2022 verstorben sein.
Ja, so. Ja, genau, Hammerstein hat eine Tochter, die angeblich im kommunistischen Widerstand war. Das ist aber, glaube ich...
Drei Töchter,
ja,
die angeblich im kommunistischen Widerstand war.
Ja, aber das ist, glaube ich, nebulös etwas.
Auf jeden Fall taucht in dem Buch auch ein gewisser Herbert Wehner auf.
Mhm.
Der, glaube ich...
Mitglied der Kommunistischen Partei zu dem Zeitpunkt.
Ja, ein ziemlicher Drecksack, glaube ich.
Hoppla!
Oh, Entschuldigung.
Der Onkel.
Ja, na gut. Also ich wollte das Zitat mal mitbringen und dann kann sich jeder ja mal fragen, wer dumm, fleißig, faul und klug ist und welcher Kombination in seinem Umfeld, zum Beispiel im Büro... Ja, oder in der Bundesregierung. Oder
ja, es gibt noch so
ein,
es gibt ein auch so ein Bonbon, das immer mal wieder gebracht wird. Und vor kurzem im Bundestag wurde es der AfD entgegengeschleudert. Ich fand das ganz schön. Kannte ich natürlich schon, ist aber trotzdem, hat immer wieder viel Wucht. Und zwar ist man entweder, es gibt drei Merkmale, klug, ehrlich und Nazi.
Ja.
Und wenn man klug ist und ehrlich, dann ist man kein Nazi. Mhm. Wenn man Nazi und klug ist, dann ist man nicht ehrlich. Na, also ja. So.
Das wenn, ist man, wenn man ehrlich und Nazi ist, ist man nicht klug.
Genau.
Ja, genau.
So, und das schleuderte jemand neulich den AfD-Abgeordneten.
Klingt nach Philipp Amthor.
Nee, das war weiter links, aber ich weiß es nicht mehr. Sozialdemokratie oder Linke, ich weiß es nicht. Das ist natürlich, es charakterisiert natürlich auch den derzeitigen Zustand des Bundestags. Das ist Schaufensterpolitik. Das ist schön und das reicht dafür, dass wir das hier mit ein bisschen Hihi verbreiten. Aber mit Politik hat das jetzt nicht viel zu tun.
Nein, mit Vision aber auch nicht. Von mir aus können alle mal zum Arzt gehen.
Ach Gott, sind wir bei Helmut angekommen.
Ja, bei Helmut war. Wie habe ich ja schon mal hier zitiert, mit China muss man vorsichtig sein.
Ja, ja.
China ist ein großes Land. In seiner Schlichtheit, in der Aussage, unübertroffen. Und in seiner Klarheit kann man auch dazu sagen.
Ja, das ist
auch
wieder Framing. Es war ein Bestseller.
Es war absolut.
Wie wollen wir unsere kleine Session strukturieren? Ich frage das deswegen, weil du auch, wenn das hier ein Vlog Cast wäre, dann würde man sehen, dass du mit einem Traum schön Shirt unterwegs bist. Nämlich ja. die wirklich gottgegebene Mischung aus Trikot, Bohemian, Dublin und Oasis.
Exakt. Und ich habe es eigentlich nur, weil es so absurd zusammen ist, gekauft. Also ich hätte noch andere Optionen gehabt, aber ich gesagt, nö, das machen wir so. Ja. Ich hätte mir auch noch mit einem großen irischen Interieurausstatter auf der Werbung durch die Gegend laufen können. Hm. Habe ich mich aber gegen entschieden.
Verstehe ich. Es gibt ein sehr schönes Trikot von West Ham United mit Motorhead drauf. Hm. Und das sind zwei Dinge, die ich durchaus zusammenbringe.
Ja. Ja, ich weiß nicht,
was intellektuell, ja. Sportlich.
West Ham, ja, übel. Spielt da nicht Niklas Füllkrug jetzt? Hm. Oder spielt er doch, ja, ne?
Spielen ist ein großes Wort bei
ihm. Ist der da nicht jetzt?
Der ist da, ja.
Ja, ja, ich war unterwegs. Eine kurze Strecke bin ich nur unterwegs gewesen. Ich kann davon berichten.
Ja.
Wir können aber auch das Einbetten von Themen, die du mitgebracht hast.
Ich habe mich heute auf verschiedenste kleine Dinge vorbereitet.
Ja, ist doch gut.
Ja?
Dann hau raus.
Also, was heißt schon kleine Dinge? Das ist ja, mit den kleinen Dingen ist das ja schwierig. Hat mir lange nicht
mehr. Ich würde lügen, wenn ich sage, hat mir gefehlt.
Ja?
Ja.
Oh, ich mag das sehr gerne.
Ich höre jetzt lieber Heino mit Holla die Waldfee.
Mm.
Claudia Obert hat ein richtiges Problem, ne? Also so medizinisch. Da sollte man Arzt drüber gucken, über die Leberwerte.
Ich verfolge die Dame nicht. Die wenigen Berührungspunkte, die ich medial mit ihr hatte, waren so, dass man sagt, ja sicher.
Ja, aber warum ist das in meinem Algorithmus drin? In meinem Algorithmus sollten jetzt Herbstschuhe drin sein, schöne Reisen und Fußball und Handball und sonst was. Aber es kommt Heino mit Claudia Obert.
Es tut mir aufrichtig leid. Ja. Der hat was Neues auf dem Markt?
Holla die Waldfee.
Ah, okay. Oha, oha.
Noch nicht das Horst-Wessel-Lied, aber
was dann kommt. Ich möchte fliehen vor solchen Sachen.
Bitte, fliehe. Ich merke schon.
Und zwar geht es um einen wunderbaren Ort, der einen kleinen Social-Media-Hype ausgelöst hat, nämlich mit dem dazugehörigen Hashtag. Der Hashtag ist Gjalskyldal. Mhm. Es wird geschrieben Gjald Skylda. In welchem Land sind wir? Gjalskyldal.
Ist es Schweden oder ist es Island?
Island. Ja, und das ist also ein wunderschöner Ort, der Gjalskylda Park. Und deswegen wird er regelmäßig fotografiert. Also Touris fahren hin und fotografieren diese einzigartige Landschaft. Das ist also ein Ort, der eine einzigartige Landschaft hat. Das kleine Problem ist, die Landschaft sieht zumeist sehr unterschiedlich aus, weil es davon ganz, ganz viele gibt, von dem Gjalskylda Park.
Ah, okay.
Der Grund ist, dass die meisten Touristen gar kein Isländisch können.
Ah.
Und Gjalskylda Park heißt kostenpflichtiger Parkplatz. Und weil dort nichts ist, sondern Natur, und irgendein Landbesitzer findet, dass man hier halten könnte, weil es besonders schön ist, zum Beispiel zum Übernachten oder um sich das anzugucken und dafür Leute bezahlen sollten, hat er ein Schild vorne hingestellt. Okay. Und auf dem steht Gerd-Gülder Park. Kostenpflichtiger Parkplatz. Es steht aber nichts anderes. Und die Menschen sagen, ach so heißt das hier.
Hier ist das.
Und haben das fotografiert und schöne Hashtags drunter gesetzt.
Sehr gut. Ah, schön. Ja, schlaue Leute.
Sehr gut. Naja, die haben einfach, ich habe das auch mal erlebt. Ich war mal in einem, vor vielen Jahren auf einem Campingplatz, habe ich glaube schon mal erzählt, egal, auf einem Campingplatz im schönen Lettland. Und dort standen an den Reihen vorne Papiertonnen. Es stand auch drauf, Papiertonne. Und die Leute schmissen da ihren Abfall rein, jeden Abfall. Und als anständiger Deutscher bin ich es nicht nur gewohnt, sondern ich halte es auch für
opportun.
So, mhm. Und auch Pflicht.
Pflicht.
Müll zu trennen. Ja. Egal, was hinterher damit passiert. Darauf mag es uns nicht ankommen.
Richtig.
Und die Leute haben alles da reingeschmissen, bis ich irgendwann auf die Idee kam, dass ich als Deutscher der Einzige war, der Papiertonne, weil es auf Deutsch drauf stand, lesen konnte. Der Besitzer hat schlichtweg Tonnen gekauft, keine Ahnung, im Netz oder aus einer Überproduktion, auf der eben das deutsche Schild drauf war. Und für alle anderen war das eine Mülltonne und für mich
ein Befehl.
So.
Okay, schön. Wie viele von diesen Parks gibt's denn?
Das weiß ich nicht. Man müsste jetzt bei den Hashtags einfach auf Insta nachgucken. Ja.
Das ist gut.
Ja, das ist gut. Ja. Das lief mir über den Weg und ich musste doch sehr lachen, weil dieses Isländische ist tatsächlich ja eine extremst unzugängliche Sprache für uns.
Mhm. Ja, und gar keine Chance.
Wenn jemand spricht, dann gibt es ja sowas Ähnliches wie Laute, die wir abgrenzen können. Wenn du es liest, da ist Feierabend.
Was beim Norwegischen andersrum ist. Für Norwegisch kann man, wenn man sich so ein bisschen reintrinkt, lesen.
Okay, ja.
Also man kann sich's erschließen, ja. Ja, okay, cool. Also immer Kleingeld dabei haben, wenn man dieses Naturereignis fotografieren
will. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie doll das jetzt in der isländischen Weite kontrolliert werden kann und so, aber
auch so ein privater Parkplatzbesitzer, der wird schon zusehen, wenn er da so ein Naturhighlight vor der Tür hat.
Es gibt zumindest eine intrinsische Motivation.
Absolut.
Ja. Das ist die eine kleine Geschichte, die ich dir mitbringen wollte. Die zweite ist, ich las, dass AdForce One gerade abgefragt wird.
AdForce One.
Ja, es werden sehr, sehr viele AirTags jetzt verkauft. Also aus der Außenhaut von AdForce One werden Schlüsselanhänger und ähnliches.
Was ist AdForce One?
Das ist ein bisschen die Frage.
Ja.
Ja.
Also spielt an auf die Air Force One, das heißt, es wird irgendwie ein Fahrzeug sein.
Ja. Nein, das ist ein Flugzeug, um es mal klar zu sagen.
Ach so.
Es sind unterschiedliche Flugzeuge. Das letzte ist eine Boeing 747-400. Und die wurde im 2022 außer Dienst gestellt und steht auf dem britischen Flughafen Cotswold in Campbell in der Grafschaft Gloucestershire, die auch als Friedhof bekannt ist. Mhm. Dir sagt das gar nichts.
Nein.
Dabei ist sie wirklich ikonisch, die AdForce. Jetzt haben wir ja so durch die kalte Küche irgendwie machen wir hier einen Marathon in.
Okay. Genial, ich habe AdForce eingegeben, okay.
Und?
Es ist das Flugzeug von Iron Maiden.
Es ist das Flugzeug von Iron Maiden.
Dass und daraus Schlüsselanhänger gemacht werden, ist ja wohl klar.
Genau. Da so, und warum? Was ist das Besondere dran? Weißt du das auch? Also es gab, nur mal so, es gab drei davon, eine Boeing 757 von 2008 bis 2009, eingesetzt bei der Back in Time Tour, dann die Boeing 757, eine weitere, nur in einer anderen Baureihe, bei der The Final Frontier Tour 2011 und als letztes eben das Jumbo Jet 747-400. Benannt nach Eddie the Head.
Ja, weil der die selber fliegt, oder nicht?
So ist es. Nach Eddie the Head, dem Maskottchen von Iron Maiden. Und das Besondere ist eben, dass der mal wieder Leadsänger von Iron Maiden einen Pilotenschein hat und auch als Pilot gearbeitet hat. Also wirklich größere Maschinen für eine britische Airline, die es nicht mehr gibt. Das war, glaube ich, auch nicht so berühmt, aber er ist dort immerhin beruflich geflogen. Und weil er das kann, der Leadsänger Bruce Dickinson, hat das Tourjet selber geflogen und die Touren wurden größer und damit auch die Jets und damit musste er auf seine alten Tage, was glaube ich nicht ganz so ohne ist, nochmal eine Einweisung auf ein neues Flugzeug bekommen. Also das ist ja eine Ausbildung, die glaube ich relativ lange dauert. Also du kannst nicht sagen, also es war alles Boeing, es war von...
Ja, okay, aber die Typen, die unterschiedlichen Typen, die sind schon anders, glaube ich.
So, ja. Dann kannst du ja nicht einfach sagen, naja, du weißt ja, wie es geht.
Ja. Also Bruce Dickinson ist sozusagen der John Travolta des Hard Rock oder der Tom Cruise des Hard Rock oder, ich muss es sagen,
ja,
Fritze Merz des Hard Rock.
Oh, nein, 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 nein. Fritze Merz ist...
Fliegt Cessna, ja.
Nein, ist der Fritze Merz des Hard Rocks. Der ist
okay.
Eine eigene Kategorie. Ja, okay. Und wer war denn das, der regelmäßig abstürzt? Ich glaube John Travolta, ne?
Jo.
Der legte seine Maschine gerne mal auf den Acker.
Ist das John Travoltas Haus, wo dann halt der Flughafen direkt dran ist, mit dem Hangar
ja,
und so?
Ja, ja.
Ich glaube ja, ne? Und der hat auch die großen Dinger geflogen, auch eine 747 oder sowas.
Aber dann haben sie ihm die Lizenz aberkannt und so. Ja, ich finde das wirklich ganz lustig, Bruce Dickinson, dass der solche Maschinen fliegt. Was ganz lustig daran ist, dadurch, dass er Pilot war, da gibt es ganz andere Regeln. Ich sag mal so, Kleiderordnung eines Piloten und Iron Maiden sind nicht immer kompatibel. Jetzt kann man sagen, man kann sich umziehen.
Ja.
Man kann aber keine Haare dran schneiden. Kurze Haare sind aber für Piloten Pflicht und deswegen ist er...
Ist das so?
Ja, denke ich. Also, das wird es kein Bundesgesetz zu geben, aber die Airlines werden dazu sehr schöne Erlasse haben. Dienstkleidung, sonst irgendwas.
Hm.
Auf jeden Fall ist er deswegen, fällt er auch deswegen auf, weil er von den Heavy-Metal-Sängern der einzige ist, der einzig Bekannte, der kurze Haare hat.
Hm. Ja, man muss sich entscheiden.
Ja.
Man fliegen will oder, ja. Okay. Und die wird jetzt verschrottet und jetzt gibst du ordentlich Merch.
Richtig. Ist aber alles ausverkauft.
Hm. Überraschung.
Ja.
Mhm.
Ich wäre auch sonst nicht dabei. Ich fand, Iron Maiden war, also 666, Number of Beast, damit komme ich noch klar, aber dann wird's auch.
Run to the hills.
Ja, ist, naja.
Fight for your life.
Du, ich merke, du bist drin.
Ich kann sehr gut singen.
Ja, aber es ist viel zu melodisch.
Das schrabbelt mir zu wenig. Ja, sehr gut.
Ich darf zu meinem dritten
kommen. Bitte, sehr gerne.
Und wir sind ja eigentlich ein Literaturprogramm.
Habe ich auch schon mal gehört, ja.
Nachdem du schon mit Enzensberger eingestiegen bist, möchte ich gleich weitermachen. Ich möchte dir
Tim Allen
auch in deiner Lebenssituation ein paar Tipps geben.
Oh ja.
Literaturtipps, die auch im familiären Rahmen nachgefragt werden könnten.
Okay.
Und zwar stolperte ich, du kennst es, über ein Werk namens Furzipups.
Der Knatterdrache.
Ich merke, du bist im Thema. Furzipups, der Knatterdrache.
Fantastisch.
So, aus dem großen Koppenrad Verlag, die uns auch schon mit Prinzessin Lilly und Captain Sharky und so weiter beglückt haben.
Das ist zum Glück vor meiner Verantwortung.
Aber das Konzept ist eigentlich relativ gleich, nämlich es gibt einen Verlag Spiegelburg und den dazugehörigen, nein, Entschuldigung, den Verlag Koppenrad und dazu die Spiegelburg und das ist der Merch, weil sie verstanden haben, Laura Stern kommt auch aus der Firma, dass sie verstanden haben, dass man mit Merch deutlich mehr machen kann. Also, es gibt Furzipups den Knatterdrachen, das ist schon im Sonnenuntergang der abendländischen Kultur.
Kinder finden es halt unfassbar witzig.
So, und Furzipups, dazu gibt es inzwischen nicht nur dieses Buch, sondern es gibt dazu auch noch so wunderbare Sachen wie Theaterstücke.
Mhm.
Es gibt also Merch in jeder Hinsicht. Es gibt inzwischen 6 Furzipups-Bücher. Man möchte ja ahnen, dass das Thema irgendwann abgearbeitet ist, aber nein. Es gibt also seit 24 ein Theaterstück. Es gibt ein, und das finde ich ganz besonders schön, ein Freundebuch. Das ist also für uns Ältere unter uns, das ist der Nachfolger des Poesiealbums.
Ja, das ist das, was man als Eltern dann ausfüllt für die Kinder.
Richtig, richtig. Es gibt also ein Furzipups-Freundebuch. So, und ich stolperte darüber und dachte mir, das ist ja, na gut, muss es geben. Denn als meine Kinder in dem Alter waren, gab es ein Buch namens Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm
auf den Kopf gemacht hat.
Wer ihn auf den Kopf gemacht hat, genau.
Absoluter Klassiker.
Absolut. Es war eines Tages, der kleine Maulwurf steckte gerade seinen Kopf aus der Erde, um zu sehen, ob die Sonne schon aufgegangen war. Da passierte es, passierte genau vor seiner Nase. So, damit fängt es an. Das war ein, ja, ein witziger Tabubruch und so weiter und so fort. Das hatte schon... Das hatte was. Und dann kam ich, und deswegen habe ich das jetzt mitgebracht, diese Furzipups, davon sah ich regelmäßig Plakate, weil es dazu eben ein Theaterstück gibt. Und dann bei einem Buchhändler meines Vertrauens, einer großen bundesweiten Kette, gab es einen Sondertisch. Weil das Thema offensichtlich nicht abgearbeitet ist, nicht mit dem Maulwurf und nicht mit dem Knatterdrachen.
Oh ja.
Ich lese kurz ein paar Titel vor, die dort auf dem Tisch sich befanden.
Mal gucken, ob alles drauf ist. Ich kenne nämlich auch noch einen.
Ja. Mhm. Nur noch kurz ein kleiner Furz. Mhm. Ja. Dann natürlich finde ich, also ich weiß gar nicht, welches ich am besten finde. Dann von Joel Turlonias, keine Ahnung, aber mit OU geschrieben. Vielleicht ist das ein internationaler Erfolg. Das Pipi-Kaka-Buch. Mhm. Achtung, Unterzeile, die optimale Töpfchenlektüre.
Mm, so schön.
Das ist nicht nur schön, sondern es wird kleinen Kindern, wird schon an das wichtige Thema
Handy auf dem Klo.
Handy auf dem Klo herangeführt. Ja, sehr gut.
Kann ich früh genug anfangen.
Dann natürlich Tanja Jakobs, Susanne Weber haben den Weltroman geschrieben. Das Alpaka muss mal kaka.
Oh, das ist schön.
Ja, ja. Das hat augenscheinlich funktioniert. Sie haben ein Werk nachgelegt. Man könnte sagen, sie haben da ein Thema. Das Krokodil pupst zu viel.
Oh, ich empfehle noch was mit dem Kakadu als Nummer 3.
Ja. Okay, dann gibt es ein Klappbuch mit multimedialer Funktion. Es ist nämlich ein Soundbuch und auf dem Cover ist groß zu lesen, hier drücken, so klingt ein Pups.
Ja.
Das Werk heißt, welcher Popo war das? Das Pups-Konzert im Zoo.
Klasse.
Mhm. Ein Werk, das damit wirbt, dass es über 20 Klappen hat, war Windeltöpfchen Klo, wohin mit dem Popo?
Mhm. Sauber zitiert.
Außerdem, wer Pups denn da? Das ist die Vorform von dem Maulwurf. Erstes Aufklappen und Verstehen, alle müssen mal und dann. Alles Dinge, die gerade auf dem Markt sind. Windel weg, hallo Töpfchen. Und natürlich das Werk vom Panda, Mein Pipi, Dein Pipi.
Mhm. Ist ein Thema, ne?
Hast du noch was beizutragen?
Absolut.
Ja, ich hätte noch, ich lege weiter nach. Wie und wo geht der Flo aufs Klo? Alles Bücher, die es gibt. Okay. Und wo machst du es?
Okay. Ja, okay. Also es ist dann doch ein bisschen redundant in der auch in der Benennung der Titel. Ich empfehle.
Ja.
Ernsthaft. Wirklich ernsthaft, weil wir es gelesen haben. Die Kackwurstfabrik. Wirklich gut. Du reist mit, ich weiß nicht, 2 Kinders, Menschen, wie auch immer, durch die Kackwurstfabrik. Das heißt, du reist von Mund bis hinten raus.
Okay.
Was zwischendurch passiert. Also es ist sozusagen eine Veranschaulichung des Vorganges.
Das ist so eine Art Clickbaiting. Das ist ein reißerischer Titel und es geht um Verdauung.
Es geht um Verdauung, ja, weil wir alle Kackwurstfabriken sind.
Ja, das verstehe ich.
Ja, aber wie willst du es sonst? Ist doch gut. Aber es ist doch ein bisschen, ja, da ist, wie du sagst, da ist ein Thema und dann springen alle rauf. Das ist wie die Tomaten und die Wassermelonen in einem Dorf. Und im nächsten Dorf gibt es nur Bananen.
So.
Also es ist,
ja. Okay, von diesem Buchhändler eine Leseempfehlung. Ich sag's nur ganz kurz, vielleicht abschließend. Also, ich lasse jetzt aus. Und was genau ist Kacke? Antworten für neugierige Kinder.
Immerhin sollen, besser, wenn sie Bücher lesen, als das irgendwie, ja.
Ja, dann vielleicht als letzter Tipp zu diesem großen Thema, zu dem viel zu wenig gebracht wird, finde ich. Mhm. Da ist noch Luft. Mhm. Wir haben im Grunde den Podcast zu dem Thema erfunden.
Ja.
Endlich.
Und wenn der Spiegel das rauskriegt, gibt es eine Sonderbeilage.
Obwohl Pipi-Kaka-Podcast gibt es mehr als genug. Aber das ist was anderes. Pups-Alarm, Leserabe, erste Lesestufe, Inhalt, ein Erstlesebuch mit lustigen Geschichten rund um Pupse. Ideal für Leseanfänger. Besonders humorvoll und einfach geschrieben, perfekt für Kinder, die gerade lesen lernen. Das heißt, wir reden über Sechsjährige.
Ja.
Ich würde sagen, das Thema ist nicht durch mit sechs.
Nein, nein, ist es nicht. Nein, natürlich nicht. Da ist das ja noch witzig.
Ja, witzig, aber die Lernkurve dürfte doch sich stark abgeflacht haben.
Also ich glaube, ich bin ja kein Pädagoge und ich bin auch kein Soziologe und kein Entwicklungsforscher und irgendwas, ich habe keine Ahnung. Aber ist es notwendig, eine humorvolle Pupsgeschichte für Leseanfänger zu machen? Weil in der Regel geht es ja dann eigentlich um Leseverständnis. Also sozusagen das, was ich gelesen habe, auch nicht nur zu lesen, sondern dann auch der Geschichte folgen zu können, während ich es lese. Das ist ja die große Aufgabe bei Leseanfängern. Muss es da Pupsen, Knallen und Pipin? Weiß ich nicht.
Weiß ich gar nicht.
Ich habe so ein Erstlesebuch letztes Mal in die Hand bekommen. Das ist einfach rasend langweilige Geschichten.
Ja, das.
Also, es ist irgendwas mit einem Polizist, geht durch die Tür. Da ist der Verbrecher. Wir haben ihn. Ende. So, das ist ja das inhaltliche Niveau. Ich brauche gar keinen Pups. Aber wenn sich. Du. Pups sells.
Ja, das ist wahrscheinlich so, wie das auf Spielen manchmal steht. Für Kinder von 9 bis 99. Ich meine, Didi Hallervorden ist immer noch bei dem Thema.
Absolut. Ich finde ja, es gibt so manche so Humorklassiker. Mhm. Und ich glaube, haben wir uns letztes Mal drüber unterhalten, wo es ja auch darum ging, was ist jetzt lustig und muss man auf Minderheiten und so weiter. Ich finde ja.
Ja.
Weil es das Lustigste, was es gibt, sich über Minderheiten, Zugehörigkeit, Milieus lustig zu machen. Es gibt nichts Lustigeres, würde ich ehrlich sagen.
Ja, und das ist ja, ich meine, eine Gruppendynamik, ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl durch Ausgrenzung zu schaffen, so funktioniert das,
wie denn halt sonst. Mega witzig.
Ja.
Ob das angemessen ist, immer ist die zweite Frage. Aber ich mache mich nicht davon frei, manche Sachen lustig zu finden, wo ich dann im zweiten Moment sage, oh, das darf man das noch lustig finden?
Ja, vor allen Dingen, weil das Bedienen von Stereotypen natürlich auch vor allen Dingen Abgrenzung, das ist.
Und das ist schon immer so.
Ja, klar, das ist das simpelste Prinzip.
Ja.
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 Und hier grenzen wir uns auch deutlich ab, Nahrung von dem, was draus wird.
Ja. Also im Prinzip ist ja die kleine Raupe Nimmersatt, macht das eine Thema auf. Aber es hört halt auf.
Ja.
Und man weiß ja nicht. Und
die haben es einfach nicht zu Ende gedacht.
So, und dann kommt der Maulwurf.
Ja, oder der Knatterdrache.
Oder der Knatterdrache, ja.
Gibt es eine Oper zu? Das ist kein Witz.
40 Pups der Knatterdrache.
Ja.
So Oper.
Ja.
Ja, also dass es da Kindertheaterstücke zu gibt, das glaube ich sofort, ja.
Ne? Und ich habe mich damals über Rolf Zukowskis Der kleine Tag aufgeregt.
Oh, Der kleine Tag, das ist schön. Das ist aber eigentlich ganz schön.
Ist es auch.
Und der Regentropfen, der.
Es ist alles ganz wunderbar. Wenn du das zum 27. Mal
wie
am Tag gehört hast, ist auch mal gut.
Wir hatten ihn auch schon mal hier, Willi Astor mit seinem kindischen Ozean. Irgendwann möchtest du zur Kettensäge greifen. Ja, schön, vielen Dank. Dann ist ja die Weihnachtssaison fängt ja an. Man kann sich da schon mal eindecken mit Geschenken für die ganze Familie.
Ja, absolut.
Hier, Oma.
Deswegen wollte ich sagen, und der zweite Band, Hammerstein und der Knatterdrache.
Hm. Warum nicht?
Ist jetzt nicht mehr von Etzensberger, der ist ja tot.
Oh, ja, vielen Dank.
Das waren meine kleinen drei.
Sehr gut, Dankeschön. Ja.
Willst du mal ein irisches Tagebuch verlesen?
Ich verlese ein irisches Tagebuch, ja. Wenn ich darf, ja, ich reiste nach Dublin neuerlich, um mir ein Fußballspiel anzugucken, was sich in vollem Umfang meinen Erwartungen entsprach. Ich musste durch eine Reihenhaussiedlungsreihe, also ich musste durch ein Reihenhaus durch, um zum Stadion zu kommen. Es lag in zweiter Reihe. Es war Freitagabend, 21 Uhr, war Anpfiff, Stadion ausverkauft, ich weiß nicht, ob die das so genau zählen, ich sag mal 4.500 bis 5.000 Leute da, Bohemian Dublin gegen Derry City. Aus Derry waren auch so 30 Leute mit, die Allesfahrer.
Ja.
Teile des Stadions, also der Sitzplätze lag unterhalb des Spielniveaus. Das konnte von da, glaube ich, nicht viel sehen. Ich stand hinterm Tor, war gut. Ich habe es ein bisschen spät verstanden, wie das mit der Versorgung da läuft. Also es war dann doch ein bisschen eingeschränkt, weil in einem Container wurden dann Bier verkauft. Habe dann tatsächlich im Stadion auf Bier verzichtet, weil ich hatte einen guten Platz und dann bin ich da stehen geblieben. So. Ich habe selten so viel Pyrotechnik in einem Stadion gesehen.
Okay.
Und ich habe auch selten so ein schlechtes Zusammenspiel aus Pyro-Vorrat und Spielverlauf gesehen. Denn das Spiel ging am Ende des Tages 3-4 für die Gäste aus.
Ja.
Zur Halbzeit 1-2 für Derry und dann hat man sich entschieden, für 10 Minuten ohne Abwehr zu spielen. Dann fielen innerhalb von 10 oder 12 Minuten 4 Tore in der zweiten Halbzeit. Allerdings waren da schon sämtliche Pyros abgebrannt. Also dann hatte man so, es wurde immer weniger nach dem dritten Tor, dann hatte keiner mehr was dabei.
Ja, das ist schade.
War ein bisschen schade. Grundsätzlich muss man sagen, Derry kriegt den Polizeifluch nicht los oder den Obrigkeitsfluch. Also die brannten auf der Bohemien-Tribüne Trilliarden an Pyro ab. Als dann Derry aber zum 1-1 traf, zogen zwei der 30 Mitgereisten zogen Pyros aus der Tasche, was dann nach Abbrennen dazu führte, dass mehr Polizisten als Derry-Anhänger in den Block gingen und die beiden da rausholte. Ja, was war so, wo ich sage, ja, kann man so machen, muss man nicht. Ansonsten ist das eine echt lebendige Fanszene. Es war echt toll. War auch nicht so ein Durchgesinge, weißt du, was im deutschen Stadion ja gerne mal passiert, ne? Unabhängig vom Spiel wird dann irgendwie durchgesungen, supported. Das war echt nett.
Also ja, aber britischer Fußball. Genau. Also jetzt kann man sagen, das ist Irland nicht, aber doch.
Doch,
die
doch.
Einen sind ja aus dem Vereinigten Königreich.
Exakt, genau. Internationales Match.
Ja.
Ja. Nein, ganz toll. Also tolles Stadion.
Wir haben die Bows weggehauen, ich wollte es nur gesagt haben.
Ja.
Du weißt, dass mein Herz für Derry schlägt. Und
ja.
Nur um die Leiden des Daheimgebliebenen zu verstärken und zu verlängern, schicktest du mir noch aus dem Stadion Bilder.
Diverse.
Das tat weh.
Ja, ich habe dir sogar das ein Tor noch geschickt, weil ich gedacht habe, das ist gerade die Phase, wo da fällt eh rein. Halte ich mal drauf. Ja, nee, also toll. Empfehle ich sowieso. Bohemien ist, glaube ich, nicht mein Verein im Sinne von politischer Überzeugung und Lebensentwurf.
Mhm.
Ist so ein bisschen, weiß nicht, wenn ich jetzt das St. Pauli von Irland sage, aber es ist, glaube ich, geht in die Richtung.
Irgendwie sind das alle St. Paulis, oder?
Ja, viele St. Paulis, aber das ist so spezielle St. Paulis. Ja, okay. Also da hängt auch viel Venezuela-Flagge, viel Palästina-Flagge, sowas in die Richtung. Also kein Gott, kein Staat, lieber was zu saufen. Das ist schon eine Grundhaltung.
Das mit dem Gott ist, glaube ich, nicht. Das ist kein irisches Problem.
Das haben die allgemein nicht so. Nein, das war ganz toll. Die singen auch ganz schöne Lieder, aber nicht so viele. Und wenn ein Tor fällt, singen sie We are Bows, always believe in your soul oder so ähnlich.
Okay.
Also sie singen Gold von Spandau Ballet.
Ja, klar.
Das ist natürlich ein absoluter Langweilsong.
Was?
Ja. Ganz ehrlich, Gold von Spandau Ballet ist jetzt so, man, was macht man denn dazu? Also das singen sie auf jeden Fall.
Ja.
Und relativ sinnlos wird die ganze Zeit.
Ich dachte, Bows wären ein Schimpfwort.
Nein, das sagen die selber.
Okay.
Bows sind die selber. Wir haben eine riesen Wand damit Bows beschrieben und so.
Mhm.
Ganz schön. Aber ich bin sozusagen mit der 90. Minute gegangen, weil ich mein Kraftfahrzeug verbotenerweise sehr nah am Stadion geparkt hatte und wollte dann vor den ganzen Massen abreisen. Also 3-4 ist es ausgegangen. Kurz vorher wurde mit dem Trainer der Bows verlängert, was in Social Media auf wenig Gegenliebe stößt. Also der scheint da so beliebt zu sein wie Gerardo Seoane in Gladbach bis vor kurzem. Aber gut, sie schicken sich an, international zu spielen nächstes Jahr. weil Derry und die Bohemians stehen auf Platz 2 und 3, die haben jetzt die Plätze dann getauscht. Die berechtigen zur Qualifikation für die Conference League.
So sieht's aus. Nein, so schön ist es nicht.
Naja, für die Vorqualifikationsrunden. Sie könnten theoretisch dann in die...
Denn als vor 2 Jahren Derry das letzte Mal sich dafür qualifiziert hat, sind sie sehr kläglich gescheitert.
Ja, das wird auch diesmal so sein, weil...
Ja, aber kläglich, also noch nicht mal, also wenn du dann, ich will nicht sagen gegen Inter Mailand scheiterst, was ja nicht geht, aber schon klar, aber wenigstens irgendwas Cooles.
Hoffenheim.
Aber sie sind irgendwie gegen irgendeinen Liechtensteiner Anbieter oder irgendwie sowas und das sind dann so Sachen, wo du sagst, ach scheiße.
Ja, obwohl ich habe ja die Kosovaren aus von Drita in Kopenhagen gesehen.
Ja.
Das war schon besserer Fußball.
Ja.
Also
ja,
es ist schon, das ist schon ein bisschen besser. Aber da gab es so ein, zwei Situationen, auch gerade jetzt gestern habe ich, wir nehmen am Freitag auf, also gestern lief Eintracht Frankfurt gegen Galatasaray. Selbst bei so einem Spiel waren da, also hätten, glaube ich, wären manche vom Platz getragen worden, wenn sie diese Zweikämpfe in Dublin ausgehalten hätten halten müssen. Also da gab es schon wirklich amtliche Sachen, die Leute sind einfach aufgestanden und weitergespielt. Es war wirklich angenehm auf der Schiene. Gut, ich komme vom Handball, da bin ich das eh gewohnt, dass es dann auch mal rumst, aber dann geht es grundsätzlich weiter und man bleibt nicht PSG verletzt liegen und sagt, man muss jetzt ein Hubschrauber kommen. Das war schon angenehm, aber auch eine gelb-rote Karte war dabei, also wirklich mit Anlauf, mit so 20 Meter Anlauf, gestrecktes Bein, sinnlos, irgendwie in der eigenen Hälfte einen umgesenzt, fand ich auch irgendwie stabil. Der ist auch mit Applaus vom Platz gegangen, ne? Obwohl der von Derry war.
Okay. Den fanden die alle ganz gut. So, jawohl, so macht man das hier.
Ich dachte, du würdest bei der Champions League auf Kopenhagen
eingehen. Gegen Leverkusen.
Ja, weil... 2-2. Der Siegeszug, ich sag jetzt mal, geht jetzt weiter. Mir war das wichtig.
Schön.
Und zwar deswegen, weil dann die Niederlage des Hamburger Sportvereins immer schwächer wird.
Ach so, ja. Eigentlich gehört der HSV zumindest in die Europa League.
So sieht's aus.
Ja, so ist es nämlich. Ja. Ja, also Gold von Spandau Ballet hat jetzt eine neue Prägung.
Ja.
Und es gab, die haben ja so viele Originale dann auch so auf so einer Tribüne, wo es wirklich auch... Ähnlich wie auf Schalke das ja auch so ist, das ist ziemlich großer Lebensbereich, dieses Stadion und diese Umgebung.
Ja.
Und dann waren halt auch zwei mittlerweile gehbehindert, ich glaube eher erworbene Behinderung durch Umgang mit sich selbst, die dann ab und zu mal an dieser Tribüne vorbeikamen und dann war alles still auf einmal, ich wusste nicht, was los ist. Und dann haben da diese beiden alten Menschen, sehr alten Menschen, haben dann Lieder angestimmt da unten und dann wurde dann da rumgehüpft und gefeiert und so. Und das war irgendwie nett und ich glaube, die sind auch nicht böse miteinander und selbst wenn ich mich dann mit dem Derry-Trikot reingestellt hätte, wäre das auch okay, gefühlt auch okay gewesen. Was ich gesehen habe, ist ganz viel Manchester United. Das ist...
Das habe ich allerdings auch in Irland erlebt. Na, das ist halt die Liga, die du dir dann angucken kannst, ne, und die dann vor allen Dingen auf den Bezahlsendern läuft.
Ja, also es ist aber für die kein Problem. Also ich weiß nicht, wenn du nach Wolfsburg gehst und hast da irgendwie ein Sparta Park-Trikot an, da gucken die schon komisch. Was soll das denn jetzt?
Naja, aber wir sind so sehr, glaube ich, bei uns, dass das keiner weiß. Also das ist, wer weiß dann, was ein Trikot von Sparta Prag ist. Die haben die englische Liga ganz genau im Blick.
Ja.
Also ich erinnere mich an einen Abend in Dublin, da war auch heimische Liga und sie feierten die Meisterschaft. Also der Pub war voll und sie feierten die Meisterschaft. Ich meine auch von Manchester United.
Ja, es gibt ja auch eine große Community in Manchester. Ich glaube, also Liverpool liegt ja auch nochmal näher. Da ist, glaube ich, auch viel irisch. Dann Manchester und Birmingham scheint noch so eine große, habe ich glaube ich ja letztes Mal schon erzählt. Naja. Aber danach ging es ja weiter am nächsten Tage früh auf die Fähre.
Ja.
Ins Vereinigte Königreich nach Wales. So, und weiter ging es nach Liverpool und ich möchte dir jetzt erstmal eine Erkennungsfrage stellen.
Oh ja,
also wie heißt denn das? Listen and repeat. So.
Ich habe mit dem Abi dran gescheitert.
Was? Ja, es ist jetzt nichts, es hat jetzt glaube ich nichts, es ist amerikanisch, aber ich möchte darauf hinaus, dass ich selber mal wissen wollte, was es eigentlich hier zu hören. Hinrich, was sagt dieser Mann? Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Nochmal.
Ja.
Listen and repeat. Give me fuel, give me
fire, give me that which I desire. Also, give me two, give me five. Und danach ist unverständlich.
Okay. Weißt du, was das ist?
Es hört sich an wie ein Lied anfangen.
Mhm.
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
Die Band kennst du?
Oh, das ist, sind das die Stones?
Nee, amerikanisch.
Amerikanisch?
Ähnlich groß.
Was ist denn das für eine Stimme? Hört sich ein bisschen an wie Aerosmith. Nee, mach mal.
Metallica.
Okay,
das ist das Lied Fuel von Metallica. Der junge Mann hier sagt:
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
Give me fuel.
Fuel.
Give me fire.
Oha.
Give me that which I desire.
Ja.
Nochmal für alle.
Ja.
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
Ja, genau.
So wie dir ging es mir in Liverpool. Warum? Aha. Ich hab dir noch einen Soundschnipsel mitgebracht.
Oh ja, bitte gerne.
Das, was wir jetzt hören, ist Englisch. Das ist Englisch.
Da waren zwei, drei Wörter drin, die ich verstanden habe.
Der Typ ist, glaube ich, normal bei Bewusstsein. Also er ist jetzt nicht jenseits irgendwie von Gut und Böse. Er spricht einen Dialekt.
Mhm.
Kennst du diesen Dialekt? Er sagt ihn einmal. Hören wir noch alle noch einmal zu.
Er sagt das gleich am Anfang, ne?
Ganz am Ende.
Okay.
Es ist
Richtung Schottland, würde ich sagen.
Es ist der Liverpooler Akzent.
Ach nee.
Es ist Scouse. Er sagt am Ende nämlich, wir sind Scouser.
Okay. Ja. Oh, mach nochmal.
Ich mach nochmal. Komm, am Ende sagt er. So. Ich halte mich des Englischen grundsätzlich für fähig.
Ja.
Ja, ich kann mich, glaube ich, unterhalten und im Zweifel nimmt man die Hände und Füße dabei oder wiederholt Dinge. In Liverpool ist es so, dass die Leute, die dieses Scouse sprechen, dass denen scheißegal ist, wenn man Englisch spricht. Also auch selbst beim Bier bestellen wurde dann mir sozusagen auf Scouse geantwortet im Sinne von, du möchtest ein Bier bestellen? Und dann sage ich, ja, genau. So, und das ist wirklich hart zu verstehen. Beim Scouse handelt es sich um einen sehr stark regional begrenzten Dialekt. Also so die Merseyside-Region, ja. Ist in Manchester aber schon wieder vorbei. Das Tolle daran ist, das Wort Scouse war ursprünglich eine Variation des Wortes Lobscouse, welches ein traditionelles seemännisches Gericht ist. Nämlich im Deutschen Lobscouse.
Echt wahr?
Ja.
Ich wollte es nicht sagen.
Ja, naja, raus damit. Daher werden Einwohner Liverpools auch als Scousers bezeichnet. Du kannst, es ist wirklich so schräg zu hören, weil sie verändern Dinge. Also Jimmy Carragher zum Beispiel, ehemaliger Liverpool-Spieler, Steven Gerrard, Trent Alexander-Arnold, die sprechen das tatsächlich. Und es gibt auch noch Schauspieler, die ich jetzt vergessen habe. Die sagen zum Beispiel, ich habe mir ein längeres Video dazu angehört, was sie verändern. Aber zum Beispiel sagen sie nicht back, sondern sagen bach. Und das geht so in Richtung wie Loch für Lake.
Mhm.
Im Schottischen sind ja die Lochs und es ist ja eigentlich ein Lake. So verändern sie dann Teile des Wortes, die einfach so schräg sind, dass man sie nicht hören kann. Auch der TH-Laut ist ein anderer. Die sagen auch nicht it.
Ja, es ist viel härter.
Es ist vor allen Dingen irischer, weil sehr viele Iren rübergekommen sind in den Liverpooler Hafen und da gearbeitet haben. Und dann gab es so einen Lapskaus an Sprachen, an Dialekten. Es ist wirklich hart.
Es gibt einen Lapskaus von denen.
Ja, gut. Ein seemännisches Gericht. Ich meine, irgendwer wird auf die Gedanken gekommen sein, Rindfleisch mit Kartoffeln zu vermengen und sagen, das hält jetzt länger. Lapskaus. Wollen wir uns noch einmal anhören?
Oh, sehr gern. Sehr schön. Vielen Dank. Ich finde das großartig. Mir ging es ja auch schon mehrfach so. Und am Anfang habe ich den Fehler bei mir gesucht. Jetzt tue ich das nicht mehr, sondern ich nehme das als Gott gegeben an. Es gibt gerade so ein Meme, das durch die Social Media geistert, da wird jemand gefragt, was er denn anders machen würde.
Okay.
Und er sagt, spending less time with the kids.
Ja, genau.
Und er sagt, bitte?
Ja, ja.
Und dann übersetzt jemand anders und er sagt Dickheads.
Dickheads, irgendwie Dickheads, Dickheads, Dickheads. Genau, exakt. Ja. So ist es. Und du kommst, also es war okay. Ich war aber froh, dass ich dann, als ich am Folgetag Anfield besucht habe und eine Stadiontour gemacht habe, dass es eine deutsche Audiotour gab und ich nicht einem Guide zuhören musste, der dann dieses Scouse spricht, weil, hey, ganz ehrlich, das ist wie eine andere Sprache.
Also, um das jetzt mal hier in aller Deutlichkeit zu sagen. Nur weil ich nicht mitreisen konnte, sich erst ein Spiel in Dublin zu geben, dann sich Anfield anzugucken, um zum Abschluss, sag es doch bitte, was du danach gemacht hast.
Davor. Everton gegen Aston Villa anzuschauen.
Das ist eine solche unglaubliche Frechheit.
Ja, im Hill Dickinson Stadion.
Ja, das finde ich allerdings, ich hätte gern das alte gesehen.
So, wir sollen ja
wie ist das viel neue?
Ja, also
Multifunktion?
Nee, so? Nein, reines Fußballstadion.
Okay.
Nur für die Herrenmannschaft des FC Everton. Ja. Ich möchte
Toffees.
Für die Toffees, genau. Wir sollen nicht so viel über Fußball reden. Ich rede aber auch nicht über Fußball. Ich rede auch bei den Bows nicht über Fußball, sondern ich rede über das Erlebnis und sozusagen abbildet. Deswegen finde ich das auch so spannend. Mich interessiert ehrlicherweise das Spiel gar nicht so sehr. Ich freue mich über Tore und so, finde ich klasse. Aber Everton, Aston Villa war jetzt, wenn Aston Villa mitgespielt hätte, wäre es toll gewesen, ist 0-0 ausgegangen. So. Es geht ja um das Drumherum. Also, wo ist das Stadion? Wie sind die Leute drauf? Wie kommen die zum Stadion? Wie verhalten die sich? Wie zeigt sich eine Stadt in dem?
So. Sage ich immer wieder, Stadion und Supermarkt.
Ist so. So.
Da weißt du, wie die Leute leben.
Oder sagen wir mal allgemein Sportveranstaltung und Supermarkt. Mhm. Ja. Und in England macht es halt irgendwie schon, also es bietet sich an, gerade in Liverpool irgendwie auch über Fußball viel zu erledigen. Das Hill Dickinson Stadion ist eine neue Arena, die direkt am Mersey steht. So ein bisschen wie die Oper in Kopenhagen, so fast reingebaut in so einen neu zu entwickelnden Bereich. Drumherum wird es, glaube ich, echt mal richtig schick.
Und damit weit weg von Anfield.
Ja, aber in Sichtweite sozusagen.
Nein, ich sage das nur, weil vorstanden die Stadien direkt nebeneinander.
Genau, komme ich gleich noch zu. Genau, also der Goodison Park und Anfield sind 800 Meter auseinander.
Durch einen Park durch.
Durch den Stanley Park durch, genau, bist du da. Das war aber, also sie versuchen mit relativ viel Krampf, ähnlich wie der VfL Wolfsburg, Stimmung ins Stadion zu bekommen bei Everton.
Haben die Toffees damit ein Problem?
Nee, die machen mit. Die haben, also bei Wolfsburg klappt es nicht so gut, die haben dann ihre Lichtshow und was weiß ich und dann singen da zwei Leute irgendwas. Das ist in Everton schon anders. Die haben echt eine stabile Fanbase und es ist ja auch ein Traditionsverein und das ist ja der ältere Liverpooler Verein, auch ein sehr erfolgreicher Verein, Gründungsmitglied der Premier League und all sowas.
Wenn ich kurz sagen darf, ich habe Wolfsburg neulich live gesehen.
Ja.
Im Volkspark.
Die Frauen.
Ein 3:3. Das erste Spiel des Hamburger Sportvereins seit vielen, vielen Jahren in der Bundesliga. Es war groß.
Ja, glaube ich.
3:3, das 3:3 durch einen durchgelassenen Freistoß in der 96. Minute.
Schade.
Ihr fandet es gut.
Ach so, ihr fandet es gut. Na gut. Ich habe auch mal den VfL Wolfsburg gesehen, gegen den VfB Stuttgart in der letzten Saison mit einem damals noch sehr unbekannten und aber interessant spielenden Nick Woldemade. Mhm. Ich will nicht sagen, ich habe ihn damals schon gesehen als Diamantauge, aber der fiel schon auf. Naja, das Spiel das Spiel ist natürlich im Vergleich zu jedem Bundesligaspiel gut. Ein Premier League-Spiel ist im Vergleich zur Bundesliga technisch, Geschwindigkeit, alles.
Vor allen Dingen Geschwindigkeit, ne?
Überragend schnell, präzise, wirklich gut. Und die haben auch echt gute Spieler dabei gehabt. Jack Grealish spielt mittlerweile da und so weiter. Und Aston Villa hätte auch verloren, hätten sie nicht den Weltmeistertorwart drin gehabt. Der Emiliano Martinez ist da im Tor. Mhm. Hätte auch 3-0 für Everton ausgehen können. Das war schon alles ganz toll. Der Weg zum Stadion, ich dachte schon, ich bin zu spät, weil ich ein bisschen später von der Fähre runter und wer könnte ahnen, dass in Liverpool samstagsmittags ein bisschen Stau ist. Und so. Man kann das alles fußläufig erreichen, was ich ja toll finde. Und irgendwann war ich in so einem Pulk von Leuten, die alle eine Viertelstunde vor Anpfiff da waren. Also die ganze Kultur drumherum ist eine andere. Also man geht wirklich zum Fußball. Man geht Sport gucken.
Weil man ganz viel vorher ein bisschen, ich will es nicht schlecht reden, aber wie die amerikanischen Parkplatzpartys, man ist schon im Thema Fußball, aber man macht es woanders.
Das hätte ich jetzt
also nicht. Also diese Pubs vor dem.
Ja, das schon. Aber man geht einen Weg hin, aber man ist dann pünktlich zum Anpfiff sitzt man auf seinem Platz, dann guckt man das an, verfolgt das auch. Also es gibt ja sehr viel mehr direkte Reaktionen aufs Spiel.
Ja.
Also Szenenapplaus für eine Grätsche, guter Pass, Befreiungsaktion. Es wird sehr, sehr stark interagiert, was echt toll ist.
Ja, absolut.
Aber es ist nicht so, dass man sagt, oh, der HSV spielt um 15:30, wir treffen uns in Bremen um 7 Uhr am Flughafen, am Bahnhof und fangen schon mal an zu saufen. Also das wird eh nicht passieren, aber du weißt, was ich meine. Also wir nehmen die Reise möglichst früh auf, fangen früh an zu saufen, um dann eigentlich, das Spiel ist eigentlich egal, So nehme ich zumindest manche Fans wahr. Also, dass da noch ein Spiel ist, ist auch schön. Aber vorher ist eigentlich und danach ist wichtiger. Und das ist da nicht so. Und die identifizieren sich, glaube ich, auch anders mit Standort und so weiter. Ich glaube, die haben echt zu knapsen gehabt, dass sie aus diesem Goodison Park raus müssen, aus ihrem uralten Stadion, was ja auch wirklich aus 1890 irgendwie
fantastisches Stadion
im Kern ist.
Mitten im Wohngebiet.
Genau.
Es ist.
Ja, also manche Leute kamen mir auch, also ich bin einmal rumgelaufen, weil es nicht weit weg ist von Anfield am nächsten Tag. Das ist wirklich krass. Auf der einen Seite des Parks hast du blau-weiße Schilder in den Wohnhäusern, genau. So wir sind Toffees. Auf der anderen Seite hast du dir We Are Reds, ne?
Wobei die nett zueinander sind.
Die sind nett zueinander, weil, und da wollte ich noch drauf hin, also erstmal Everton, cooler Verein, finde ich, die sind cool. Also das ist nicht ich so ein, kann man machen. Aston Villa du siehst dann halt da wirklich sehr gute Fußballer, die aber irgendwie tatsächlich mehr so wie Soldaten durch die Gegend laufen und hoffen, dass das bald Abpfiff ist. So.
Sehr schöne Vereinsfarben, daher ja. Sehr schönes Trikot.
Bordeaux mit Blau oder so, genau, ist das
nur hellblau.
Hellblau.
Genau wie West Ham.
Genau wie West Ham, genau. Naja, also das war nett. Und dann bin ich auf dem Rückweg dann auch mit dem ganzen Pulk wieder in die Stadt gelaufen, der sich dann irgendwann so verteilte. Das war echt ganz nett. Und die waren auch alle nett und interessiert und die haben ja gemerkt, dass ich nicht dazugehöre und manche haben gefragt. Wenn ich es verstanden habe, habe ich dann auch reagiert, wenn die mich da angescoust haben. Das war schon nett. Aber zum Thema Everton und Liverpool. Die beiden Stadien sind nicht weit auseinander. Ich finde, die haben an der Anfield Road sind es sehr gute Entwicklungsschritte gegangen mit dem Stadion, den sie beim Goodison Park nicht gegangen haben, sind. Also das Stadion ist wirklich im Vergleich zu Anfield, der alte Goodison Park. Wenn man aber genau hinguckt, sieht Anfield im Prinzip genauso aus wie der alte Goodison Park. Es wurde nur an der einen oder anderen Stelle mal ein Stein ersetzt oder mal eine Wellblechplane neu gemacht.
Und die angebaut
und so.
Ja, und sie haben, finde ich, da haben viele schon sehr nachgezogen, aber sie haben das Thema Merch auf ein neues Niveau gehoben.
Aber hallo, also das ist ja alles. Das ist ein Superstore vor der Tür.
Der Superstore im Stadion ist, sowas habe ich noch nicht gesehen.
Ja, Wahnsinn.
Auf zwei Etagen und so, das ist Wahnsinn.
Ja. Gut, das ist aber auch dann amerikanischer Eigentümer schafft und so weiter. Die sind schon relativ lange, glaube ich, drin. Man merkt das. Aber was ich so erstaunlich finde, ist, dass die Leute drumherum, die sich um das Stadion so ansiedeln oder die da sind, die sind halt schon Ewigkeiten da und die haben mit diesem Verein eine echte Beziehung. Allerdings habe ich jetzt auch festgestellt, ist ja auch mitten im Wohngebiet, halt auf der anderen Seite, da wurden so drei Häuserreihen jetzt auch schon planiert. Ich weiß nicht, ob da noch was hinkommt.
Okay.
Wobei auch die Häuser, die dort stehen, ich bin kein Denkmalpfleger, aber in einem erhaltenswürdigen Zustand würde ich jetzt auch sagen, dass es wird knapp. Also vor jedem dritten Haus steht, sind Anzeichen von einer Renovierung oder Sanierung zu sehen. Und bei manchen eben auch nicht mehr. Also das ist ein verfallener Stadtteil.
Wohnbebauung ist ja ganz selten schützenswert.
Also ein verfallender Stadtteil, in dem steht dieses Prachtding. So, ganz kurz nur noch zur Geschichte. 1800, jetzt weiß ich es nicht ganz genau, ich glaube 86 wurde der FC Everton gegründet aus so einer Arbeiterbewegung heraus. Also die Arbeiter haben nichts zu tun gehabt, die haben irgendwie rumgebolzt in diesem Stanley Park, in dieser Parkanlage. Und dann hat ein findiger Geschäftsmann daraus eine Mannschaft gemacht, um da eben was draus zu entwickeln. 6 Jahre später kam es zum Streit und ich meine 1892 wurde dann die Firma Liverpool FC Football Club, was auch immer, eingetragen von dem gleichen Menschen, der den FC Everton gegründet hat und der ist dann mit dem FC Liverpool gegangen.
Okay.
Das heißt, die sind gut befreundet sozusagen aus einer,
ja.
Also es gibt eine Rivalität, na klar, wer ist der Bessere, aber es gibt keine inhaltlichen Differenzen, wie man es jetzt vielleicht bei HSV St. Pauli oder was weiß ich oder Bayern und 1860 oder so sehen könnte, wenn man das möchte.
Ja,
sondern also, sie kommen, sind Kinder gleichen Ursprungs.
Bei HSV St. Pauli muss ich widersprechen. Ich halte das ja weiterhin für Getue. Ich kenne Zeiten, in denen man gut miteinander war, bevor man dann meinte, eine Seite ideologisch aufladen zu müssen. Bei 1860.
Danke, Lotto King Karl.
Der und ideologisch aufladen.
Ja. Nun ja.
um Gottes Willen. Aber 1860 und Bayern ist, finde ich, ein bisschen vergleichbar, weil die Frage der Rivalität in Liverpool nicht so doll, aber durchaus ja beantwortet ist. Also wenn man sich die Anzahl der Meisterschaften und so weiter anguckt. Also,
mittlerweile.
Ja, sage ich auch, mittlerweile. Naja, 1860 in Bayern war auch lange Zeit eher Augenhöhe, bis dann einer, und ich finde, dass das ein bisschen die Parallelität ist, dass man, der eine ist einfach weggezogen und zwar so, dass der andere sagt, da sehe ich noch nicht mal mehr das Rücklicht. Und ein bisschen ist es so, nur dass sie noch in der gleichen Liga sind.
Genau.
Aber
Wobei Everton auch keine Probleme hat in der Liga, also die werden da auch wieder stabil
ja, mitspielen. Ja, aber die sind, war 92 oder irgendwie sowas, hatten die mal eine Meisterschaft.
Ja, davor gab es auch FA Cups und so, also die großen Zeiten sind die 40er, 50er, 60er Jahre. Ja, genau,
so, über sowas reden wir, ne?
Genau.
Und das andere ist eine Weltmarke.
Ja, aber der FC Liverpool war früher nicht erfolgreich. Also die waren auch lange, Second Division hieß es dann damals und die haben dann, das ist, fand ich auch so toll, ist ähnlich so wie so eine Bayern-München-Geschichte mit Uli Hoeneß. Zwar grundsätzlich irgendwie Potenzial, aber dann kommt einer und macht's richtig. Und das war dieser Bill Shankly oder so, der hat die aus der zweiten Liga dann direkt zum Meistertitel und dann über 14, 15 Jahre irgendwie geführt. Und die hatten halt echt ein gutes Händchen mit den ganzen Managern, die danach folgten. Mhm. Also da kamen wirklich große, wie dieser Ullier in den 90er Jahren, dann Klopp natürlich als weiterer, Benitez mit dem Champions League Titel. Also die hatten immer gute Leute. Die haben eine sehr kleine Riege an Managern gehabt in den letzten 100 Jahren. Im großartigen FC Schalke 04, die irgendwie alle, wahrscheinlich im Schnitt alle 9 Monate neuen Trainer haben. Und das ist halt das, was auch diesem Verein so, glaube ich, so eine Aura gibt, wo man sagt, ja, der Arne Slot, der da jetzt ist, der wird auch ewig, solange wie er will, bleibt er da, weil der ist ja auch erfolgreich. Naja, ich war im Stadion, ich saß auf der Kopp, also die Süd, würde man in Dortmund sagen. Man kann da nicht sitzen, also ich kann da mit meiner Körpergröße nicht sitzen. Obwohl das alles Sitzplätze sind, ich komme mit meinem Morse nicht auf dem Stuhl runter. Also das ist, glaube ich, ein tolles Stadion. Aber es sind genau wie, glaube ich, in dem Hill Dickinson Stadion von Everton, es sind so knapp über 60.000 Menschen, die da Platz finden. Was jetzt im Verhältnis zu anderen Stadien in der Welt und auch wenn du Barcelona nimmst, Real Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund, Berlin, es ist ein kleines Stadion.
Ja.
So, aber es ist, glaube ich,
für einen Verein mit diesem Anspruch sind 60.000, wenn man nicht die Nummer 1 in der Stadt ist, schon eine Menge. Was? 60.000 musst du auch stabil haben. Ja gut, Premier League ist immer.
Ja, naja, also ich fand es ganz toll, das mal zu sehen. Ich bin auch diesen Spielertunnel, was man ja bei Stadiontouren so macht, reingegangen.
Du bist bei der Anfield Road.
Die Anfield Road hat 60.
Ach so.
Und die haben schon jetzt groß angebaut, ne? Die Anfield Road Tribüne ist größer geworden.
Ja, ja.
Obwohl Everton auch voll war, ohne Probleme.
Ja.
Also es ja.
Nein, also das Liverpool, also FC Liverpool sein Stadion voll kriegt, doch, davon habe ich schon gehört, ja.
Ja. Was ich toll fand bei Everton, und das ist, glaube ich, anders bei Liverpool, das waren, wenn ich das so sagen darf, Engländer, die da waren. Das waren Scousers.
Ja, na klar.
Und in Liverpool ist es schon, da ist, glaube ich, auch viel asiatisches, arabisches Eventpublikum.
Diese schrecklichen Agenturen, die weltweit diese Tickets verkaufen.
Genau, also da ist Everton, fühlt sich da grundsätzlich echter an und ein bisschen nahbarer. Wobei ich sagen muss, liebe FC Liverpool, könntet ihr euer Museum bitte einfach schließen, weil da hat einer gesagt, ach scheiße, wir brauchen ein Museum.
Ja.
Das kannst du dem Hasen geben. Das ist völliger Quatsch.
Ja.
Da habe ich schönere Sachen
gesehen. Und dann eben Exit through the Gift Shop.
Und
da kommst du in dieses Teil rein und denkst, okay, darauf legt ihr hier Wert.
Ja, ja, ja.
Fand ich auch.
Was man noch sagen muss, ist, dass die viel traurig sind rund um das Stadion vom FC Liverpool. Ich habe dir ja auch ein paar Sachen dabei schon geschickt. Also ja,
dazu würde ich gerne was machen. Bitte. Dazu würde ich gerne noch, ich will nicht sagen, eine Folge machen, aber ich habe mir natürlich auch verschiedenste Dinge im Zuge deiner Bilder, also um es kurz aufzulösen, es geht um Fußballstadion-Katastrophen.
Genau.
Und dazu gibt es ja auch noch weltweit sozusagen ganz andere Beispiele. Und dazu könnte man wirklich mal eine kleine Geschichte machen, weil es gar nicht so, also es geht nicht darum, dass man sagt, so Katastrophentourismus am Mikro, sondern das hat ja auch jedes Mal große Änderungen gebracht. Ja. Also ohne Heisel und ohne weiß ich was, würden wir heute ganz anders über Sicherheitsmaßnahmen reden oder.
Genau.
Und auch über Atmosphäre im Stadion. Also überlässt man solche Stadien den Hools oder versucht man ein ganz anderes Publikum ranzuziehen. Also um es mal klar zu sagen, als ich angefangen bin, ins Stadion zu gehen, war an ein Familienblock nicht zu denken. Und es wäre auch keine so gute Idee, mit kleinen Kindern ins Stadion zu gehen. Dazu würde ich gerne mal was machen, weil ich das getriggert von deinen Bildern recherchierte ich ein bisschen.
Ja, also um es zu benennen, ist es einmal die Katastrophe vom Heysel-Stadion. Das war 84, 85 gegen Juventus Turin.
Ja, wobei Katastrophe da vielleicht auch ein schwieriger Begriff ist.
Ja, Missverständnis ist ein bisschen wenig. Also auf jeden Fall kamen da ein paar Liverpool-Anhänger zu Tode? 10, 9, 10, 11, weiß ich nicht, egal. Wenn du es mal machst, dann müssen wir es ja nicht weiter vertiefen. Dann
haben Liverpooler Anhänger andere zu Tode gemacht?
Ja, das auch. Deswegen Missverständnis. Ja. Ja. Und eben die Katastrophe von Hillsborough, genau in Sheffield, mhm, im Stadion, wo, glaube ich, dann 96, so in dem Moment 96 Liverpool-Anhänger durch eine Tribüneneinsturz und dann gequetscht.
Genau. Dann gab es dann.
Und einer ist dann später noch verstorben, mhm, was dazu führt, dass die seit ein paar Jahren oder zumindest letzte und diese Saison, glaube ich, es gesehen, eine 97 im Nacken des Trikots tragen.
Ah, okay.
In Erinnerung an die 97 von Hillsborough. Okay.
Dann gibt es noch einen großen Brand auf einer Tribüne, mhm, auch in England. Dann gibt es einen Flugzeugabsturz in Manchester. München. Genau.
Manchester United, ne?
Ja.
Ja.
Also gibt's.
Ja, und es gibt ein großes Feld mit Beileidsbekundungen für den im Sommer verstorbenen Stürmer Diogo Jota.
Ja.
Also das ist auch, wird auch irgendwie, ist auch nie ernst gemeint. Das ist irgendwie auch schon Familie. Also das sagen ja auch sämtliche Kommentatoren, die man da irgendwie hört über die Audiotour, dass es schon irgendwie was Besonderes ist, für diesen Verein zu spielen. Und da gibt es, glaube ich, andere Vereine, die das nicht so besonders. Ob man jetzt bei Paris Saint-Germain spielt oder Peng.
Ja, ja, das glaube ich auch.
Ja. Ja, das war mein kurzer Bericht aus.
Ja, sehr schön.
Ich setze aber keinen Pin nach Liverpool.
Okay.
Ich mache ihn woanders hin. Als Klammer sozusagen in dieser Folge. Mein Vater ist sehr großer Beatles-Fan und sagt er zumindest, ich glaube, das stimmt. Drum ließ ich es mir nicht nehmen, die Penny Lane eben abzufahren.
Na klar.
Und auch bei Paul McCartney zu Hause vorbeizuschauen.
Ja.
Was einfach in einer Wohnsiedlung ein Reihenhaus ist, wo eine kleine Plakette vorne dran ist, dass dort Peter, Paul und Mary, wollte ich gerade sagen, gewohnt haben, also er mit seiner Familie. Ich telefonierte in dem Moment kurz und stand 5 Minuten in der Ecke.
Ja.
Und wirklich wie im Taubenschlag fuhren die Taxen an. Die Leute sprangen kurz aus, machten ein Foto von dem Haus und verschwanden wieder. Ja. Also es ist nach wie vor relevant, aber im Stadtbild von Liverpool ist mit Ausnahme von zwei Museen sind die Beatles nicht so präsent, wie man es vielleicht vermuten könnte, wenn man die Karriere sich anguckt. Man kann sich noch den einen Pub angucken, wo die relativ häufig gespielt haben oder so, aber es ist nicht so sehr im Stadtbild.
Dann geht doch einfach in den Star Club nach Hamburg, der vorne an der Straße, große Freiheit, ist dann auch der Beatles-Platz, ich wollte es nur gesagt
haben. Ja, genau, in Hamburg macht es mehr.
Ja, so ein bisschen ist, ich habe das, als sie damit anfingen, ich habe das als sehr touristisch empfunden.
Wohl, der Star Club, da musst du schon ein bisschen reingehen hinten. Der ist ja ein bisschen versteckt schon.
Naja, den gibt es ja auch.
Den gibt es ja auch nicht mehr. Nee, aber genau. Ja, aber sonst kann ich sagen, Liverpool in den nächsten Jahren würde ich auf jeden Fall empfehlen, da mal hinzufahren, wenn man den Sprachkurs gemacht hat. Denn diese ganzen Dockanlagen Richtung Mersey werden gerade entwickelt, sind teilweise entwickelt. Alte Speicherhäuser, wirklich top, top, top schick gemacht. Gute Restaurants, coole Gegend, viel Kunst irgendwie im Stadtbild. Also
im Gegensatz zu Manchester hat die Stadt die Zukunft echt angenommen. Ne?
Ja, wobei das Auseinanderfallen von diesen Wohnsiedlungen und dem Stadtkern ist echt übel. Also, ja. Nee, aber sonst schön.
Wir machen auch nochmal eine Sonderfolge Musik aus und über Liverpool.
Oh ja, da ist mehr als nur die Beatles.
Oh ja, Frankie Goes to Hollywood.
Stimmt. Ja, ja.
River Cross the Mersey.
Machen wir gerne.
Ne? Mhm. Ich habe noch einen kleinen Genial daneben zu bieten.
Ja.
Guten Abend. Freue mich, dass Sie auch heute wieder bei uns sind, bei Genial daneben. Es wird eine lustige Sendung. Ich kann es Ihnen garantieren, denn wir haben heute den Jüngsten unter uns.
Ich habe eine Frage. Warum, vielleicht weißt du es ja auch, warum steht die Ampel am Günzplatz in Dresden? Du weißt, wo der Günzplatz ist?
In Dresden.
Richtig. Mhm. Dort war der, ich erinnere das, weil es der Günzpalast dort war. Und der Günzpalast war früher ein sehr guter Studentenclub.
Okay.
Warum, das hat damit gar nichts zu tun, warum steht die Ampel am Günzplatz seit 25 Jahren auf Rot?
Mhm.
Sie wird nicht grün. Sie ist in Betrieb.
Ja, ich habe ein Bild. Ich Ich habe das, glaube ich, mal gesehen. Ich weiß nur die Erklärung nicht mehr.
Es gibt 3 Ampeln in Dresden, die das
so ist. Mhm. Ja. Das ist weil der Abzweig, den die Ampel freigeben würde, ein bisschen später endet.
Nein.
Das ist, weil sich eine Verkehrsregel geändert hat.
Nein. Das ist eine ostdeutsche Verkehrsregel, um die es geht, die im Zuge der Wiedervereinigung auch im Westen Einzug erhalten hat.
Hat es was mit einer anderen vorfahrtgebenden Regelung zu tun? Also, dass wenn die Ampel auf grün wäre, es irgendeine. Nee, macht ja keinen Sinn.
Also es geht um die Regelung des grünen Pfeils.
Ja, das habe ich schon gedacht. Das ist ja so ein ostdeutsches Unikum.
Denn der grüne Pfeil besagt was?
Dass du trotz Rot, wenn du anhältst, dich vorsichtig antasten darfst und dann rumfahren dürftest. Aha, von vorne, also von der gegenüberliegenden Seite, gibt es diesen grünen Pfeil?
Nein. Nein.
Ich weiß es nicht.
Ich darf nicht geradeaus fahren. Ich darf nur rechts abbiegen.
Okay.
Deswegen würde grün bedeuten, dass man jetzt geradeaus fahren kann. Das darf man aber gar nicht. Die Straßenführung sieht das nicht vor.
Ja.
Mit dem grünen Pfeil kann ich auch bei Rot rechts abbiegen. Deswegen behindert Rot das Abbiegen nicht. Jetzt könnte man sagen, tu doch ein Stoppschild hin. Das würde das ersetzen.
Du kannst doch trotzdem rüberfahren.
Nein, ich mache einfach ein Stoppschild hin und mache einen Pfeil daneben nur rechts abbiegen.
Nur rechts abbiegen, ja, genau.
Das würde helfen.
Ja.
Nein, die Straßenverkehrsordnung in Deutschland sieht vor, dass wenn eine Ampel klassifiziert ist als eine Ampel, eine Kreuzung, dass ich eine Lichtzeichenanlage brauche, dann gilt das für alle Straßen dieser Kreuzung. Dann darf nicht ein Teil dieser Kreuzung nur mit einem Schild versehen sein.
Kommen wir denn dahin?
Richtig, sondern es müssen alle.
Ah, okay, verstehe. Okay, also es ist der seltene Fall, und deswegen gibt es das wahrscheinlich nicht so oft, dass ich eigentlich die Situation habe, ich habe sozusagen eine Vorfahrt, also eine nachgeordnete Straße, ich fahre auf eine vorfahrtgebende Straße rauf, aber nur rechts rum.
Ja.
Aber es sind halt Ampeln an der Kreuzung, deswegen muss da auch eine sein, und wenn die immer rot ist, ist die halt immer rot.
So ist es.
Cool, hat mit dem Pfeil zu tun, ja.
Okay. Na, weil der grüne Pfeil regelt das.
Ja.
Was ganz schön ist, natürlich kann in Hamburg, würde man sagen, Landesbetrieb Verkehr, keine Ahnung, Straßenbauamt, irgendwie so. Die warten die Ampeln nach einem Turnus und nach einer Regel. Und das heißt, auch das gelbe und das grüne Licht wird gewartet und ausgetauscht.
Ist ja eine Ampel.
Es ist ja eine Ampel. Da kannst du nicht sagen, das mache ich nicht, das leuchtet ja nie.
Wäre fahrlässig.
So. Deswegen gibt es regelmäßig Prüfberichte auch zu dem Thema.
Ja, okay. Gut, gut, schön. 3-mal in Dresden.
Mhm.
Okay, gut.
Aber diese Ampel am Günzplatz hat es auch in Extradei der reale Irrsinn gebracht.
Dann habe ich es da mal gesehen, aber ich habe mir nicht gemerkt.
Und ich habe festgestellt, dass ich verfolgt werde von Extradei realer Irrsinn. Ich habe 4 Orte, an denen ich entweder lebe oder gelebt habe oder arbeite. Ist es?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Vielleicht, ja, als Redakteur mal bewerben, als Tippgeber.
Hast du einen Trommelpeter für mich?
Nein.
Ich ja, doch.
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
Was sagt der Mann?
Ich hätte einen Trommelpeter.
Ja, gerne.
Wenn wir mal dann.
Oh, darf ich mal heute dieses
sehr gerne
Dings hier benutzen? Da steht da.
Hey, Trommelpeter, gib mir mal einen A-Moll, bitte. Nochmal, bitte. Das ist er.
Sehr gut. Und zwar möchte ich dir einen Nummer-1-Hit vorstellen. Den kennst du.
Okay.
Ist schon ein bisschen was her. Von 1968.
Oha.
Sugar.
Ja, das ist von einer großartigen Band namens The Archies.
Ah, The Archies.
The Archies.
The Archies. Temptations war auch irgendwas, ne?
Ja, Temptations.
70er Jahre, ne?
Ja, Temptations.
Diana Ross.
Motown. Das ist Diana Ross.
Ja, ja.
Das ist, ich muss das volle Empörung zurückweisen.
Gut.
Denn darum geht es.
Okay.
Denn das eine, Temptations, ist die Erfindung eines Musikgenres, der Höhepunkt, großartige Künstler, Jackson 5 und so weiter, alles, was da eben so Motown ist.
Stevie Wonder.
Ja, also, ne? Und jetzt die Archies. Kennst du die Band oder?
Ich kenne das Lied.
Das Lied, okay. Mhm. Sänger, Konzerte.
Nein.
Alles gar nicht?
Nein.
Hat einen guten Grund.
Gibt's nicht?
Gibt's nicht.
Ist das so Milli Vanilli?
Noch schlimmer als Milli Vanilli. Es hat eine Vorband gegeben, The Monkees.
Ja.
Von 1966.
Aber die hatten aber auch was, was man kennt, oder?
Ja, ja, natürlich. I'm a Believer.
I'm a Believer, genau.
Daydream Believer und so weiter. Beide sind gemanagt von Don Kirshner. Und Don Kirshner hatte die Aufgabe, für NBC eine Serie zu drehen, die über eine fiktive Band geht. Und hat deswegen eine Band gecastet, nämlich The Monkees.
Okay.
Und über das Leben der Monkees geht diese Serie. Die heißt auch The Monkees. Und das waren eben Menschen, nämlich beispielsweise Mickey Dolenz, Michael Nesmith, Peter Tork. Die waren ja Schauspieler dazu. Das heißt, es war von Anfang an klar, dass sie das sowieso nicht singen. Also nicht Milli Vanilli, wir haben es mal irgendwie, wir tun so.
Ja.
Sondern das waren die Schauspieler dazu. Im Laufe der Zeit haben sie dann dafür gekämpft, dass sie später selber, also das selber singen durften. Wenigstens das.
Okay.
Aber es war klar, das war eine Retortenband. Und jetzt kommen die Archies. Und da hat Don Kirshner, der hatte dann keine Fernsehsendung mehr, zwei Jahre später. Und hat aber, wollte gute Musik machen. Oder wollte Musik machen, die erfolgreich war. Keine Ahnung, ob der künstlerisch ambitioniert war. Und es gab ein Comic, ein Archie-Comic. Also,
yeah.
Ein Comic über diese fiktive Band. Das heißt, es waren Comicfiguren.
Bisschen wie die Gorillas.
Exakt, das wäre mein nächstes Beispiel gewesen. Ah, okay. Genau wie die Gorillas. Das heißt, er hat eine Band noch nicht mal mehr gecastet, sondern hat einfach Musik komponiert, hat Studiomusiker genommen und weil es damals auch Videos geben musste und alles Mögliche, hat er dann Comicfiguren auf die Reise geschickt. Und das war, ich sag mal, der Wahnsinn der Retortenband, der Castingband und sonst einfach mal auf die Spitze getrieben.
Das ist gut. Das kann man sich viel Mühe sparen.
Also Sugar Sugar.
Ja.
Ist von einer Band, die
es nicht gibt.
Die es nie gegeben hat.
Sauber. Da gibt, das ist cool. Ist das nicht bei Daft Punk auch?
Naja,
die haben so eine Kunstfigur dahingestellt. Daft Punk
haben gesagt, sie wollen nicht, das ist im Grunde die Maske oder die Skibrille oder sonst irgendwas. Sie hatten einfach keinen Bock, erkannt zu werden und sind lange Zeit eben mit diesem Motorradhelm unterwegs gewesen. Die haben sich, zwei Franzosen, die haben sich zum Schluss, oder die Band hat sich ja längst aufgelöst, die haben sich geoutet, sonst irgendwas.
Ja, 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 okay, aber das ist cool. Also die Gorillas waren dann ja auch diese Zeichentrickfiguren. Wer hat das denn noch gemacht?
Also, dass, sag ich mal, Werk und Künstler voneinander getrennt sind. Ne? Nimm David Bowie mit Ziggy Stardust oder nimm Dick Brave oder sonst irgendwas. Also, dass du dich von deinem Werk so rausziehst.
Ja, aber du bist es ja nach wie vor, ne?
Genau.
Prince hat das, glaube ich, auch in einer gewissen Art und Weise getan.
Naja. Naja, er hatte seine Plattenfirma, Tough Cup. The Artist Formerly Known as Prince. Er musste für die ja noch Platten abliefern.
Ach so, okay.
Das war das Ding und dann, er musste sich aus seinem Vertrag raussingen. Und deswegen hat er Platten rausgebracht, okay. Als Tough Cup, bevor er dann frei war und wieder Prinz.
Na ja, gut.
Aber cool. Also das gibt es ja, aber das sind eben, Gorillas ist auch noch ein bisschen, also ja, ist schon so, aber da gibt es schlichtweg zwei Menschen, die das gemacht haben und die haben gesagt, wir wollen das aber nicht und deswegen schaffen wir diese Comicfiguren, aber die haben sich sozusagen alter Ego besorgt.
Okay.
Ja, während Don Kirshner dazu nie Bock hatte. Der wollte einfach
seinen scheiß Job machen. So. Cool. Ja, weil das Lied ist ja bis heute also wahrscheinlich eins der bekanntesten Melodien. Also,
ja. Ja, und
die Monkees aber auch schon.
Ja, die Monkees waren gecastet,
okay.
Aber da gab es reale Personen, die haben das nur nicht gesungen. Später haben sie es dann gesungen, aber die konntest du wenigstens noch angucken.
Broses hat das auch nicht selber gesungen, bin ich der festen Überzeugung. Man prüfe mich, prove me wrong.
So, also, ne, also da kann ich dir eben einen Namen nennen, okay. Mickey Dolenz. Okay. Leadsänger der Monkees war der Schauspieler der Leadsänger der Monkees.
Da habe ich auch ein Video in ein Bild vor Augen. Das sind so Pilzköpfe, so recht schmächtige Typen.
Ja, und die Archies auch, nur als Comic.
Das ist witzig. Ziemlich Avantgarde.
Ja, 68.
Oh, cool. Da hat Ozzy noch keine Fledermaus im Kopf abgebissen.
Oh, Finger gerade anzubeißen.
Ja, ne? Ja, ja, cool, vielen Dank.
Sugar. Cool. Ja, das war mein Trommelpeter. Hast du noch irgendetwas Großartiges beizusteuern?
Ja,
ja, natürlich, ein Pin.
Ja, ein Pin. Ich habe einen Pin.
Sehr gut.
Und weil ich mit Herrn Hammerstein einleitete, fange ich auch mit sowas, hat überhaupt nichts damit zu tun.
Als würde uns das interessieren.
Wir sind in Berlin.
Ja.
Und wir sind an einem wichtigen, wie ich finde, historischen Platze zum Gedenken an Gefallene. Mhm. Und in Berlin gibt es ja ein paar davon. Mhm. Ich war aber alleine bei dem Ort.
Alleine?
Komplett alleine. Mhm. Und es war auch nicht die Gefahr, dass da jetzt groß irgendwer noch kommt.
Ja.
Ich setze meinen Pin in den, wie heißt das eigentlich? Volkspark Friedrichshain.
Ja.
Und dort auf den Friedhof der Märzgefallenen.
Oh ja.
Friedhof der Märzgefallenen ist der Ort, an dem die Märzgefallenen der Revolution 1948 begraben wurden. In Berlin kam es ja im Zuge der ganzen, Rebellionsbemühungen, du hast ja das Hambacher Schloss auch schon als Pin hier drin, kam es irgendwann nach Berlin, das war so, muss so Mitte März, Anfang Mitte März gewesen sein, dass es dann zu Barrikadenkämpfen kam, dann auch mit dem König, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, Friedrich Wilhelm IV. Gab es da Auseinandersetzungen beziehungsweise auch Annäherungen, das ist ja das Tragische an der ganzen Geschichte, also durchaus ja auch Freiheitsbestrebungen, die mit einer parlamentarischen Vertretung oder überhaupt mit dem Aufbrechen der Adels- und Obrigkeitsgesellschaft einhergehen würden. Gab es ja durchaus Annäherungen, die natürlich nichts mit einer Demokratie im heutigen Sinne zu tun hatten. Aber aus einem Missverständnis heraus wohl wurde ein Schuss abgegeben bei einer großen Kundgebung. Es wurden Menschen verletzt. Dann hat sich das Ganze dynamisiert. Ich will jetzt gar nicht die Rebellionen sozusagen aufräumen. Da bin ich auch gar nicht firm genug für. Es kam aber insbesondere zu Barrikadenkämpfen. Und eine Bedingung für das Abziehen militärischer Präsenz in Berlin vom König war eben das Abbauen der Barrikaden, um dadurch irgendwie wieder eine Sicherheit hereinzubekommen. Einigen Menschen ist diese Märzrebellion nicht gut bekommen. Um den 18., 19. März sind relativ viele Menschen erschossen worden. Was ist relativ viele? Das muss man ja mal in Verhältnis setzen. Ich weiß es nicht genau, aber wir reden, sage ich mal, über eine kleine zweistellige Zahl an Personen aus dem Arbeitermilieu, die dort dann im Volkspark Friedrichshain, der damals noch gar nicht zum Stadtkern irgendwie gehörte, beigesetzt wurden. Dieser Platz hat, glaube ich, mit der historischen Anmutung gar nichts mehr zu tun, weil er wurde nicht gut gepflegt. Ja, das war natürlich auch, die standen auf der falschen Seite der Geschichte zu dem Zeitpunkt. Das heißt, auch im Bismarckschen Kaiserreich wurde da jetzt schon darauf geachtet, dass da nicht zu viel Andenken stattfindet. Was ich da noch bemerkenswert finde, ist, dass auch Opfer aus der Revolutionszeit 1919 dort ebenfalls ihre Ruhe gefunden haben. Was aber dann in der Folgezeit auch nicht sonderlich gut erhalten ist, das Andenken. Insbesondere in der Nazizeit wurde da viel verhindert, was da an Gedenken stattfindet. Die DDR war nicht sonderlich nett zu der Gegend. Und eigentlich erst so 1990 findet das Ganze wieder ein zunehmendes Gedenken.
Aber die Revolution 1848, die war bürgerlich oder weswegen war das nicht?
Naja, Revolution. Auf Gebären gegen, also das war nicht.
Ja, die haben hier den Thomas Münzer mit seinen Bauernkriegen, haben sie richtig hochgezogen.
Ja, der war ja aber auch ungefährlich und weit weg. Ja, also das war, also mittlerweile ist es eigentlich ein Viereck, wo in der Mitte auch nicht mehr die Linde steht, die damals das Stilprägende war, das ist jetzt mittlerweile ein Gedenkstein. Man kann auch ein paar Grabsteine angucken der Leute, die dort beerdigt wurden, also insbesondere die 1848er Leute. Das ist ganz eindrucksvoll und irgendwie ein nicht so, in meinem Verständnis zumindest nicht so präsenter Teil deutscher Geschichte, weil das ja auch irgendwie so eine ganz schwer zu greifende Zeit ist, 1848. Ne? Also weil wir diese Ständegesellschaft haben, diese ganze Kleinstaaterei, dann diese Vorstellung von Obrigkeit aus Frankreich, die dann ins Wanken gerät und zwar, das ist ja etwas, aus dem Geschichtsunterricht erinnere ich das auch noch immer als furchtbar anstrengende Zeit, um die zu verstehen, ja, weil die noch so einer Zwischenphase war, zwischen Moderne und wie man es früher organisiert hat im Lehnswesen. Finde ich spannend, da zu sehen, dass es dort einen Ort gibt, der niemanden interessiert. Es ist einfach keiner da. Der Volkspark Friedrichshain liegt jetzt auch, der liegt jetzt nicht fernab vom Schuss, aber muss man schon irgendwie auch ein bisschen hinwollen, liegt direkt neben dem Krankenhaus. Also es ist jetzt auch nichts, da fahren die Krankenwagen dran vorbei. Also man muss einfach nur rechts mal den kleinen Hain hochgehen und dann ist man da. Das ist eine Empfehlung, wenn man in der Gegend mal ist. Der Friedhof der Märzgefallenen im Volkspark Friedrichshain.
Ja, total spannend, vielen Dank. 1848, die Folgen und auch in Preußen, das ist total spannend. Ich finde, dass das ein kleines bisschen eine unerzählte Geschichte in Deutschland ist, die Revolution von 1848, weil das eine der ganz wenigen ja wirklich vordemokratischen oder demokratischen Prozesse ist, an die wir anknüpfen könnten. Und irgendwie dieser Teil von Geschichte, der ist irgendwie weg, ne?
Der ist weg, genau. Aber wenn man sich damit befasst, fallen doch Namen, die einem irgendwie bekannt vorkommen. Also die Zeit hat Metternich hinweggefegt. Ja, da ist, in Österreich, Wiener Kongress, ist viel passiert. Und auch, dass überhaupt die Bereitschaft von Königsseite da war, überhaupt auch in eine Standesvertretung, Volksvertretung, sowas, zumindest sich dem zu öffnen. Zumindest so, dass man weiter seine Macht behalten kann.
Naja, die haben das Jahr schlichtweg von 1848, das ist jetzt sehr verkürzt, aber von 1848 bis 1849 haben die genutzt, um die Restauration voranzutreiben.
Um es danach noch schlimmer zu machen.
Und als die Paulskirche die Verfassung zu Ende hatte, haben die Preußen die Bude zusammengeschossen und die sind alle geflohen. Da gab es ja noch in Stuttgart noch so ein Rumpfparlament, die sind alle ins Ausland. Ne? Also muss man auch mal sagen, die aus der Zeit beispielsweise in die USA geflohen sind, haben da noch durchaus intensiv mitgewirkt.
Ist so, genau. Aber es ist eben auch keine Erfolgsgeschichte.
Absolut nicht.
Deswegen erzählt man sich die vielleicht auch nicht so gerne. Da können die Leute nur nichts für, die da ums Leben gekommen sind.
Nee,
weil man kann
sehr spannend, war ich noch nie. Sagt mir gar nichts. Da falle ich mit meinem Pin jetzt...
Es ist auch in Berlin und ist die Hutas Bar. Und die gab es in Liverpool. Das war ganz interessant. Da standen nämlich dann so drei kobernde, ich sag mal, sehr knapp bekleidete und jetzt mal im besten Sinne.
Aber ist das nicht eine Kette?
Ja, ja.
Ja, ne?
Ja, ja. Aber genauso wie im Film standen die da.
Okay.
Und dann diese britische Make-up-Technik.
Ich war mal
mit
meinen Kindern in Liverpool und ging abends auch die Straße runter und eine Dame in einem Alter und in einer Gewichtsklasse unpassend zu den wenigen Textilien, die sie an diesem sehr regnerischen November trug, sprang meine Kinder von hinten an, als ich ein Foto von ihnen machte und schrie, Fotobomb, Fotobomb.
Ja. Ja. Das ist wirklich, das ist wirklich auch nochmal ein Tipp, wenn man möchte, wenn man sich absurdes Auseinanderfallen von Kleidung und Wetter angucken möchte, fährt man im Dezember mal wirklich nach Manchester am Freitag, Samstagabend und setzt sich da mal an eine Straßenecke, wo es ein bisschen was zu sehen gibt.
Ja.
Die haben ja gar nichts an.
Nein.
Die Mädels.
Genau.
Und die Jungs kommen im Jogger. Also das ist absurd. Absurd. Hast du denn noch was zu pinnen?
Ja, ich habe etwas zu pinnen und ich finde, das ist ein hervorragender Übergang. Also Freitagabend, komisches Wetter, aber die Hölle los. Also Leute, die, ne? Mhm. Wahnsinn, Menschenmassen, so stell dir das alles vor. Genau, es geht um den Leuchtturm Neuwerk.
Ja, bekannt für gute Partys.
Absolut.
Gutes Essen, Topwetter.
Der Leuchtturm Neuwerk liegt vor der Elbmündung und zwar relativ weit draußen vor der Elbmündung. Und damit weit von Hamburg entfernt. Mhm. Es ist trotzdem Hamburger Gebiet. Und es ist, der Leuchtturm von Neuwerk ist das älteste Hamburger Gebäude. Mhm. 1310 gebaut. Okay. Also es ist vor Cuxhaven, da marschiert man durchs Watt, wenn man gut zu Fuß ist. Ansonsten setzt man sich in einen Wattwagen, also eine Pferdekutsche, lässt sich rüberfahren. Und dieser Turm ist also sollte natürlich die Elbmündung schützen und damit Hamburger Interessen.
Mhm. Also, dass schlichtweg die Handelsschiffe heile in die Elbe reinkommen. Mhm. Und dieser Turm steht dort, ist ein sehr hoher und ein sehr trutziger Turm. Gar nicht, wie man sich so einen Leuchtturm vorstellt. Das ist ein Backsteingebäude, viereckig, relativ hoch, endet jäh, als hätte man zu wenig Geld gehabt. Aber es gehört so, weil es einfach stabil, Wind und Wetter, ich meine, hält ja auch schon so ein bisschen. Mhm. Und dieser Leuchtturm, ich erinnere mich, jetzt, das ist so ein bisschen Familiengeschichte geplaudert, der hatte keine richtige Nutzung lange Zeit. Und mein Vater war bei der Freien und Hansestadt beschäftigt und er kannte verschiedenste Leute. Das war jetzt nicht gemauscht oder sonst irgendwas, sondern es gab eine offizielle Liste, in die man sich eintragen konnte. Und dann konnte man für ein Wochenende als Selbstversorger in diesen Turm. Mhm. Und da war kein Mensch. Und nur wir waren dort. Und waren also auf der gefühlt, weiß ich was, 18., 19. Etage, wenn man sich so die Treppen hochging, so viel war es nicht, aber es fühlte sich so an. Und dort verbrachten wir ein Wochenende und ich habe das als ganz besonders, als ein Privileg und als ein wirklich tolles Erlebnis abgespeichert. Weswegen ich das erzähle, inzwischen gibt es einen Betreiber.
Okay.
Und man kann dort ganz normal Zimmer buchen. Und ich habe mir das einmal angeguckt, die sind genau so. Das heißt, die waren so, dass der Türmer und der Leuchtturmwärter dort ihre Zeit verbringen können. Das heißt, von Luxus ist das weit entfernt. Mhm. Es ist einfach so, wie es mal gebaut wurde. Du hast die Annehmlichkeiten, die man schon so braucht. Aber dieser historische Turm ist eben zu buchen. Und dann kann man ein Wochenende oder ähnliches oder auch unter der Woche selbstverständlich dort verbringen. Und das ist sehr schön, weil diese Kutschen und Fußgänger, die kommen natürlich nur zur Ebbe. Und dann hast du so ein Stündchen, wo der im Inselcafé und im Inselladen echt was los ist. Und dann siehst du sie bei Zeiten aber wieder gehen und weißt, für die nächsten Stunden gehört das Ding dir.
Und wenn die Ebbe noch gut liegt, hast du auch mal einen Tag deine Ruhe.
Genau. Mhm. Und das ist großartig. Deswegen empfehle ich einen Ausflug nach Neuwerk sowieso, aber auch eine Übernachtung im Wehr-, Wohn- und Leuchtturm Neuwerk.
Sehr schön.
Ja.
Ist ja alles machbar. Kommen wir mal hin. Liebe Leute, wenn Jan Kux einen denn rauslässt.
Wenn Jan Kux einen rauslässt, an der Feuerbarke immer links.
Verstehe ich. So, was steht an noch? Bist du jetzt mal wieder unterwegs? Bringst du dann was mit die nächste Zeit? Oder sind wir erstmal hier und wenden uns großen Themen, vorbereiteten Themen vielleicht sogar an?
Ja, vielleicht auch vorbereiteten Themen. Ich kann dir sagen, dass ich zwei Reisen im Blick habe, die hoffentlich auch noch in diesem Jahr passieren. Und eines ein bisschen verrückt, das kommt von einem meiner Nachfahren, der sehr gerne ja, ich berichtete davon, auf Flugpläne und ähnliches guckt. Mhm. Und festgestellt hat, es gibt für sehr kleines Geld einen Direktflug nach Erbil.
Oh, Armenien.
Nein.
Wie heißt das andere? Erbil, nein, Quatsch, ist Irak.
Türkei? Ja, ein bisschen.
Türkei?
Nee.
Irak?
Es ist ein bisschen Irak, aber eigentlich nicht.
Kurdistan?
Ja, Also völkerrechtlich ist das Irak, aber es ist halt Autonomiegebiet.
Ja, ja du, lass uns vorher ein paar Folgen noch aufnehmen, dass wir was im Petto haben. Ist da gerade Ruhe oder geht's?
Also ganz ehrlich, hier mit Geschichten aus Friedrichshain kommen und dann Erbil für gefährlich halten.
Ja, nee, mit Friedrichshain wirst du eher mit einem Chai Matcha Latte irgendwie beworfen. Im September gerne auch als Pumpkin Spice. Ja. Nee, ist nicht gut, oder?
Als Erbil?
Ja.
Doch. Kannst du hin. Okay. Kein Problem.
Okay. Aber das gehört zum Irak und der Irak ist natürlich ein absolut funktionierender Staat, deswegen kriegt man sein Visum auch besser als in Indien.
Es gibt dazu, das Visum wird bei Einreise erteilt.
Ach so. Okay, Stempelvisum.
Ich glaube noch nicht mal.
Ah, okay.
Ich glaube, es gibt es auf einem Zettel. Also schon ein Stempel, aber auf einem Zettel, weil mit was wollen die stempeln? Du kommst ja in Teufels Küche.
Ach so, das ist schon eine Autonomie mit
Region. Da steht kein irakischer Beamter.
Mit eigener Verwaltung.
Sicher nicht.
Okay. Okay, ja, go.
Die haben da nichts zu suchen. Nein, nein, das ist, und Erbil ist auch in dem ganzen Wahnsinn mit Bürgerkrieg und alles, was danach war, die waren immer stabil. Und deswegen ganz, ganz viele Hilfsorganisationen sind immer über Erbil gekommen, weil Bagdad viel zu gefährlich war.
Okay. Aber guckt der Türke da nicht, der Türke, der große Türke, nicht drauf?
Na, das würden sie ja recht gern. Das ist ja das ganze Problem an dem Thema. Deswegen würden die nie sagen, das ist Kurdistan. Denn wenn die Kurden behaupten würden, das wäre Kurdistan, dann wäre ja beispielsweise der türkische Teil von Kurdistan weg. Deswegen würden die dann nie sagen, das ist es nur. Und auch nicht Rumpfland oder sonst irgendwas, sondern die sagen, das ist ein kleiner Anfang.
Okay. Naja, und dann? Wetter wird gut sein.
Absolut. Und dann habe ich vielleicht noch das kleine, große Glück, mal wieder nach Namibia zu reisen.
Ach, guck.
Ja, ich muss ja mal wieder vorbeischauen.
Ja, wird ja Sommer.
Wird Sommer und gucken, was der Sand macht.
Ja, noch genug da ist.
Genau. Ja. Na gut, aber das ist ein kleiner Ausblick, aber wir wollen auch gar nicht, also es ist ja auch erstmal ganz gut, wieder hier zu
ist
sein.
Ist doch in Ordnung. Mein Gott, ja. Mein Gott, ja.
Und wir haben ja noch unsere ganzen regelhaften Sonderfolgen zu machen. Ja,
regelhaften Sonderfolgen, so machen wir das.
Ein ja, spezial gelagerter Sonderfall.
Genau, mit Druckausnahme.
Ja, dann.
Gehaben Sie sich wohl.
Tschüss, Paul.
Tschüss, Hinrich.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.